wir haben als Quadriga eine klare Policy, wir nehmen kein Geld von der AfD. Also wir sind ja ein privates Unternehmen, das heißt, wir haben schon auch immer einen Geldverdienen-Hintergrund, ihr ja auch. Mhm. Und wir nehmen insofern kein Geld von der AfD, dass sie bei uns keine Kurse buchen können in der Hochschule, dass sie keine Studiengänge buchen können, dass sie sich für unsere Tagungen, Konferenzen und Kongresse keine Tickets holen können oder sich anmelden können, dass sie beim Politik Award ihre Kampagnen nicht einreichen dürfen. Also da haben wir eine ganz klare Brandmauer. Und alle haben sich gedacht, oh, wo ist die Frau? Ich habe mir auch noch gedacht, okay, wo ist denn der mit Regierungserfahrung. Also ich habe da nur, ich meine, Söder natürlich und Dobrindt auf CSU-Seite. Auf der CDU-Seite saß da keiner, der irgendwo mal schon irgendwo Verantwortung getragen hat. Ich glaube, Thorsten Frey war mal Oberbürgermeister. Und das war fast eigentlich das noch größere Problem, was ich in diesem Bild gesehen habe. Und es hat sich in den Koalitionsverhandlungen ja dann auch bewahrheitet. Jetzt heißt natürlich ein Ende der FDP nicht ein Ende des Liberalismus, des politischen Liberalismus in Deutschland. Allerdings fällt mir jetzt spontan auch nicht ein, wo diese Strömung eine neue Heimat finden könnte, weil ich glaube, diese Hoffnung, dass zumindest der Wirtschaftsliberalismus in der CDU Fuß fasst, der hat sich bisher auch unter einem Kanzler Merz und einem Generalsekretär Lindemann nicht erfüllt.
Herzlich willkommen zu Damit die Guten gewinnen, dem Interview-Podcast von ASK. Ich bin Thomas Mühlnickel und treffe mich hier mit Menschen, die mit ihrem Engagement etwas für unsere Gesellschaft tun. Mein heutiger Gast beobachtet das politische Berlin aus nächster Nähe. Tobias Schmidt arbeitet bei Quadriga Media Berlin und schreibt für die Politik und Kommunikation, dem Fachmagazin für alle, die verstehen wollen, wie in der Hauptstadt wirklich kommuniziert wird. Im Berlin-Mitte-Talk spricht er regelmäßig mit den Akteuren des Politikbetriebs. In dieser Folge sprechen wir über das politische Berlin, über Lobbying und die Frage, wie Parteien hart konkurrieren und trotzdem zusammen regieren können. Und darüber, was sich ändern muss, damit politische Kommunikation wieder Vertrauen schafft. Ein Gespräch über die Mechanismen der Macht, damit die Guten gewinnen. Tobias Schmidt, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Tobias, bei uns heißt es ja, damit die Guten gewinnen. Wer sind denn für dich die Guten?
Ja, ich habe tatsächlich lange darüber nachgedacht, was ich auf diese Frage antworte, weil ich es eine unglaublich schwierige Frage finde, die man auf so viele verschiedene Arten beantworten kann. Es berührt ja ganz tiefe philosophische Grundfragen. Ich meine, wenn man ein bisschen abstrakt drauf blickt, die Einteilung in Gut und Böse ist im Kern ja ein religiöses Konzept, inzwischen muss man sagen postreligiös, was die als Grundvoraussetzung den freien Willen des Menschen hat. Also nur wenn ich frei in meiner Entscheidung bin, kann ich ja oder habe ich ja die Möglichkeit, mich gut oder böse zu verhalten. Und es gibt da aktuelle neurobiologische Erkenntnisse, die teilweise sogar anzweifeln, ob es im menschlichen Gehirn wirklich sowas wie einen freien Willen gibt oder ob wir doch nicht den äußeren Einflüssen unterworfen sind. Also es gibt ja diesen Spruch, man kann zwar machen, was man will, aber man kann nicht wollen, was man will. Das war jetzt eine sehr, sehr lange Überleitung, weshalb ich über diese Frage sehr gegrübelt habe. Aber ich glaube, ich entscheide mich für zwei mögliche Wege, diese Frage zu beantworten. Und zwar einmal die individuelle und einmal die politische. Ich glaube, individuell ist relativ einfach zu beantworten. Und da nehme ich eine kleine Anleihe bei Forrest Gump. Gut ist der, der Gutes tut. Was meine ich mit Gutem? Gutes tun heißt aus meiner Sicht, sich dafür einzusetzen, das Leben anderer Menschen zu verbessern und das Leiden anderer Menschen zu verringern. Ich glaube, auf diese Faustformel, auf diese sehr abstrakte Formel kann man es bringen. Politisch ist es ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich gerade in einer Zeit leben, wo alte Gewissheiten erschüttert werden, gerade außenpolitisch, gerade geopolitisch. Ich meine, früher hatte man ja schon das Selbstbild, dass wir, also der Westen, die Guten sind. Wir sind die mit der tollen Demokratie, mit den tollen Werten, die wir hin und wieder auch versucht haben, anderswo zu exportieren. Und ich glaube, dass die ehemalige oder noch aktuelle, aber vielleicht bald ehemalige Führungsmacht des Westens inzwischen einfach nicht mehr versteckt, sondern sehr offensiv kalte Machtpolitik betreibt. Das lässt, glaube ich, viele, gerade hier in Europa, ziemlich orientierungslos zurück. Das merkt man ja auch ein bisschen an den Statements der aktuellen Bundesregierung. Deswegen ist diese Frage, wer sind eigentlich die Guten, wer sind eigentlich die Bösen, zumindest in der internationalen Politik gerade sehr schwer zu beantworten. Ich habe jetzt sehr weit ausgeholt. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt Antworten sonst so sind auf diese Frage, aber
so kürzer, manchmal sowas wie alle Radfahrer in Berlin. Also manchmal hatten wir schon sehr viel einfacher und okay, kürzer. Aber jetzt verstehe ich auch, warum du vor der Aufnahme zu mir sagtest, jetzt wird's philosophisch. Aber wenn wir schon so einsteigen, machen wir einfach so weiter.
Gerne.
Wenn es doch so ist, dass wir durch unsere Werte geprägt werden und durch unseren Willens, Wollens, was können wir eigentlich wollen, Filter und durch unsere Umwelt gefiltert sind, dann glaubt doch wahrscheinlich jeder von uns, dass er eigentlich was Gutes tut. Und genau darin besteht ja wahrscheinlich auch eins der Kernprobleme, die wir haben, dass wir aufeinander rennen, weil alle denken, sie tun was Gutes.
Ich glaube, da ist ziemlich viel dran. Also ich meine, die Frage, die du gestellt hast, ist ja auch, hat ja auch das subjektive Empfinden abgezielt. Natürlich glaube ich, dass wir alle von uns irgendwo denken müssen, dass wir auf der guten Seite stehen. Ich meine, wir müssen ja alle in den Spiegel schauen, wir müssen alle abends einschlafen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Kern des Problems, warum wir uns in unserer heutigen Gesellschaft so unversöhnlich gegenüberstehen. Also sowohl was irgendwie eine Polarisierung zwischen politischen Lagern geht, aber auch in der internationalen Politik. Ich nenne als Beispiel den Nahostkonflikt. Ich glaube, das Kernproblem im Struggle zwischen Israelis und Palästinensern ist, dass auf beiden Seiten, der jeweils anderen Seite, fundamental die Menschlichkeit abgesprochen wird und fundamental das Gute, also nicht bei allen, es gibt natürlich versöhnende Stimmen auf beiden Seiten, aber dass die aktuellen Wortführer auf beiden Seiten einfach, ja, die andere Seite als das Böse sehen und sich als das Gute oder Grautöne. Und deswegen steckt in dieser Formulierung, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, natürlich auch immer etwas Teilendes. Ich habe jetzt die Ausgangsfrage so ins Negative gezogen, das tut mir total leid. Es gibt aber definitiv, also ich habe ja gerade schon eine Definition dessen gebracht, was aus meiner Sicht gut ist. Also natürlich gibt es auch Menschen, die Gutes im Sinn haben und die vor allen Dingen durch ihre Taten auch Gutes herbeiführen. Und die gibt es auch, davon gibt es auch viele und ich glaube auch die meisten Menschen.
Toll. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir heute mal das Thema Gutes so tief reingehen konnten und nicht allgemein behandelt haben. Das ist perfekt. Du arbeitest dabei der Quadriga Media Berlin. Das ist die Politik und Kommunikation dahinter, der Politik Award, ganz viele verschiedene Veranstaltungen.
Genau, die Quadriga Hochschule. Also wir sind ein ziemlich breit aufgestelltes Unternehmen. Gerade im politischen Berlin haben wir eine ziemlich starke Durchdringung. Also ich verantworte da den Politikbereich. Das heißt, ich schreibe für das Magazin Politik und Kommunikation und trage da auch die wirtschaftliche Verantwortung. Ich verantworte unsere politischen Events. Du hast gerade den Politik Award schon genannt als unser Flagship. Wir haben auch im Laufe des Jahres immer kleinere Stakeholder-Veranstaltungen, wo wir immer unsere Stakeholder, also Politiker, Medienschaffende und Interessensvertreter zusammenbringen. Und hatte ich die Hochschule schon erwähnt, die Quadriga Hochschule, die ist quasi unsere Unternehmenstochter oder unser Partnerunternehmen. Das ist ja eine der größten, ich glaube zusammen mit der Perti School, die größte private Weiterbildungshochschule in Berlin für Themen Public Affairs, Leadership, Public Relations, Kommunikation, HR. Genau, das ist die Quadriga.
Bevor wir noch ein bisschen bei euch einsteigen, kurz ein bisschen was über dich. Was hat dich nach Berlin gebracht?
Das war die logische Konsequenz aus meinem Politikstudium, möchte ich mal sagen. Also wenn man sich wie ich ein Mensch ist, der sich schon in den Jugendzeiten für Politik interessiert, irgendwo zwischen 2008 und 2010 politisiert wurde und dann Politikwissenschaften studiert hat, damals noch in Münster. Also ich komme ursprünglich aus dem nördlichen Ruhrgebiet, bin dann nach dem Abitur zum Bachelorstudium nach Münster gegangen. Und dann war so diese Frage, okay, jetzt habe ich Politik und Wirtschaft habe ich damals studiert, das war ein Doppelbachelor. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, was nun? Gehe ich auf die Wirtschaftsschiene, dann wäre ich vielleicht irgendwie nach Köln oder Düsseldorf oder Frankfurt gegangen oder geht's in die Politikschiene? Und da war Berlin dann relativ alternativlos. Und dann habe ich erstmal über Praktika, ich war im Bundestag, ich war bei einer Agentur, ich war bei einer NGO, mich quasi in das politische Vorfeld reingebracht, habe dann in Berlin nochmal einen Politikmaster nachgeschoben und bin jetzt seit fast 4 Jahren bei Quadriga gelandet.
Du hast immer erzählt, dass du schon immer so politisch warst. Gab es mal so einen Moment oder so ein auslösendes Ding in deiner Kindheit oder Jugend, das dich so politisch gemacht hat?
Also wir waren so ein klassischer Spiegelhaushalt. Bei uns lag immer der Spiegel, damals kam er immer montags. Und da habe ich halt irgendwann angefangen, den zu lesen, darin zu blättern. Immer sehr interessiert auf Wahlkämpfe geschaut. Wir hatten ja in NRW 2010 einen sehr polarisierten Wahlkampf, der dann am Ende mit einem Patt geendet hat zwischen Rot-Grün und Schwarz-Gelb und der ersten Minderheitsregierung unter Hannelore Kraft. Ich war dann auch in dieser Zeit, ich glaube 2011, im Jugendlandtag von NRW. Also das ist so ein Projekt, wo man über ein Wochenende, glaube ich, die Möglichkeit bekommt, quasi seinen Abgeordneten oder seine Abgeordnete im Parlament zu vertreten. Ich saß dann da quasi dann als Mitglied der SPD-Fraktion, weil im Ruhrgebiet bekanntlich alle Abgeordneten SPD-Abgeordnete sind. Genau, und dann gab es ja die relativ schnelle Wiederholungswahl dann 2012 mit dem, vielleicht erinnern sich einige noch, dem Röttgen-Wahlkampf, den er total vergeigt hat. Und das war so meine politische Prägung.
Jetzt sind eigentlich unsere beiden Jobs unterschiedlich. Du arbeitest bei der Quadriga, machst da den Politikbereich, bist in alle Richtungen in der Blase in Berlin auch vernetzt, kennst viele Leute. Ich bin der Kampagnentyp, der viele SPD-Kampagnen macht, aber trotzdem haben wir eine Sache gemeinsam. Wir beide haben Podcast. Du hast den Berlin-Mitte-Talk und sprichst da ja auch regelmäßig mit Leuten aus diesem politischen Berlin, schon eine ganze Zeit mittlerweile. Was machst du da für Erfahrungen in diesen Gesprächen? Lernst du Leute nochmal anders kennen?
Also vielleicht erzähle ich kurz die Genese des Podcasts. Ja. Und zwar, das Magazin Politik und Kommunikation ist ein vierteljährlich erscheinendes Magazin, ein Quarterly. Und wir haben die Erfahrung gemacht bei der vorgezogenen Bundestagswahl, dass das letzte Heft gerade raus war und wir keine Möglichkeit mehr hatten in Print, was ja auch sowieso mit Druckzeiten etc. ein bisschen zäher ist, ein bisschen träger und schwerfälliger ist, nicht wirklich eine Möglichkeit, da redaktionell drauf zu reagieren. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, okay, wie versuchen wir das jetzt abzudecken? Und da kamen dann die zwei Ideen. Das eine war über einen redaktionellen Newsletter, der jetzt inzwischen auch dann entsprechend ein Jahr alt ist, und halt über den Podcast. Und den Podcast haben wir zuerst als Live-Formate gemacht. Wir haben vor einem Jahr ziemlich genau unser Quadriga Café in den Räumlichkeiten der Hochschule eröffnet, was wir jetzt auch verstärkt als Event-Location nutzen. Und da haben wir angefangen, vor Publikum Panels zu moderieren, beziehungsweise ich habe Gäste eingeladen, mit denen gesprochen über den Wahlkampf, über aktuelle Ereignisse und es als Podcast zu veröffentlichen. Und nach dem Wahlkampf ist es dann quasi, hat es in einen Studio-Podcast sich gemorpht und seitdem kommt der wöchentlich raus. Du fragtest nach den Leuten. Ich habe manchmal Politiker da, aber Politiker sind gar nicht meine liebsten Gäste, weil es immer ein sehr starker organisatorischer Aufwand ist. Man muss früh genug nachfragen, die haben wenig Zeit. Ich mag eigentlich am liebsten die Gäste, die ich einen Tag vorher anfrage und die spontan Zeit haben und mit denen man einfach über ein Thema reden kann, was gerade in der Woche eine Rolle gespielt hat. Also ich rede sehr gerne mit Journalisten, weil die immer gute Informationen haben. Ich rede echt gerne mit Wissenschaftlern, also das sind dann meistens Politikwissenschaftler oder Soziologen, die sich auf bestimmte Felder spezialisiert haben. Und fast immer gehe ich schlauer aus den Gesprächen raus, als ich reingegangen bin. Also es ist ein bisschen, ich meine, das Format, wo wir jetzt gerade sitzen, ist ja ein eher persönliches, meins ist ja wirklich ein thematisches. Ich meine, wir haben ja auch in meinem Podcast miteinander gesprochen, daher weißt du, wie die Podcasts aufgebaut sind.
Treffen uns gern.
Genau. Und deswegen, ich lade eigentlich immer nur Leute ein, die mich auch interessieren und von denen ich weiß, dass sie was Schlaues zu sagen haben.
Wie geht ihr da mit der AfD um?
Wir haben als Quadriga eine klare Policy, wir nehmen kein Geld von der AfD. Also wir sind ja ein privates Unternehmen, das heißt, wir haben schon auch immer einen Geldverdienen-Hintergrund, ihr ja auch. Mhm. Und wir nehmen insofern kein Geld von der AfD, dass sie bei uns keine Kurse buchen können in der Hochschule, dass sie keine Studiengänge buchen können, dass sie sich für unsere Tagungen, Konferenzen und Kongresse keine Tickets holen können oder sich anmelden können, dass sie beim Politik Award ihre Kampagne nicht einreichen dürfen. Also da haben wir eine ganz klare Brandmauer. Was nicht heißt, dass ich komplett ausschließe, dass ich einen AfDler mal in meinen Podcast einlade, weil da natürlich kein direktes finanzielles Interesse mit verknüpft ist. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Ich habe sehr viel über die AfD geredet in meinem Podcast, bisher noch nicht mit der AfD, aber ich würde Stand jetzt nicht komplett ausschließen, dass ich irgendwann auch mal versuche, mit der AfD ein Gespräch zu führen und herauszufinden, was da in diesen Köpfen vorgeht.
Ich bin da auch selber mittlerweile sehr unentschieden. In der letzten Folge vor unserer Weihnachts- und Neujahrspause war Mo Asumang zu Gast, die sehr hart dafür plädiert hat, in den Dialog zu gehen und zu sprechen, weil man sonst nicht erfährt, was treibt den anderen an, warum macht er das, warum tickt er so, und über das Gespräch zu schauen, kann man vielleicht doch noch wieder eine Basis miteinander finden. Und gleichzeitig würde es mir tatsächlich auch selber einfach nicht einfallen, mit einem hier zu sprechen. Aber ich verstehe Ihren Ansatz. Deshalb verstehe ich auch, dass du sagst, vielleicht macht es auch mal Sinn, einen einzuladen, so sehr man die Ideen und die Ideologie auch ablehnen mag.
Also ich versuche immer, meine eigene persönliche politische Sichtweise da, soweit es geht, rauszuhalten und auch sehr breit einzuladen. Also ich hatte zum Beispiel sowohl die Journalistin Julia Ruß mal als Gast in meinem Podcast, als sie gerade ihr Buch, ich glaube, linksgrüne Meinungsmacht oder so veröffentlicht hatte. Das war übrigens noch bevor sie beim NDR gekickt wurde. Und das ist, die Folge hat quasi zweimal gepiekt. Einmal nachdem sie erschienen ist und dann einmal nachdem sie rausgeflogen ist.
Das war, Glück haben.
Das war natürlich ein angenehmer Nebeneffekt. Und von der anderen Seite des politischen Spektrums habe ich aber beispielsweise auch im letzten November Sophia Meyer eingeladen, die Kriegsreporterin von ehemals RTL, ich glaube jetzt Freie, die auf der sehr entgegengesetzten Seite des politischen Spektrums steht. Aber wie gesagt, das sind jetzt zwei Journalistinnen. Was Politiker angeht, habe ich mich bisher auf die Parteien der Mitte fokussiert.
Für viele Leute ist ja dieses politische Berlin so ein sehr abstrakter Begriff. Viele bezeichnen es auch als Blase.
Absolut.
Du kennst diesen Bereich ja ganz gut jetzt. Mal für die Leute, die uns zuhören, die damit keine Berührung haben, die vielleicht den Reichstag auch nur mal von einer Touristenführung kennen. Was ist dieses politische Berlin eigentlich und wie funktioniert es?
Also das politische Berlin ist quasi das, ich nenne es auch gerne das politische Vorfeld, und das sind quasi alle die politische Stakeholder, also alle die mittelbar mit der Politik zusammenhängen. Also das sind natürlich die Politiker selbst, also MdBs, aber auch Staatssekretäre, alle die irgendwie in Ministerien arbeiten, aber für uns viel interessanter oder viel stärker sind eigentlich die, die zur Politik eine Beziehung haben oder über Politik berichten. Also die Hauptstadtjournalisten, die Interessensvertreter, also sagen wir es ganz deutlich, die Lobbyisten, also die für Verbände, für Hauptstadtrepräsentanzen der Unternehmen, für Agenturen arbeiten und was von der Politik wollen. Das alles ist die politische Community, die dann doch im Endeffekt relativ klein ist. Also man denkt immer, das sind alle diese großen Medien und diese großen Unternehmen. Im Endeffekt die Leute, die man im politischen Berlin trifft oder die im politischen Berlin auch unterwegs sind. Man viel auf Abendveranstaltungen natürlich. Ich glaube, in Sitzungswochen hat man, wenn man möchte, jeden Abend die Möglichkeit, auf irgendeine Abendveranstaltung zu gehen. Und wenn man das konsequent macht, dann wird irgendwann auffallen, dass man doch die gleichen Nasen immer wieder sieht, die üblichen Verdächtigen, die vielleicht auch mehr Lust haben darauf, Leute kennenzulernen als andere. Und es ist sehr viel Netzwerk. Es ist sehr viel auch, ja, in den persönlichen Austausch gehen und auch in dieses über das reine Interesse am Gegenüber, sag ich mal, aus einer fachlichen oder aus einer Sicht sein Interesse umzusetzen, auch ein bisschen inzwischen auch ein Interesse am Menschen, der einem gegenüber sitzt. Und das ist eigentlich, finde ich, immer eine ganz angenehme Atmosphäre auf so Berlin-Mitte-Treffen, auch wenn ich die Kritik nachvollziehen kann von Leuten, die da von außen drauf blicken und die sagen, das ist ja irgendwie alles eine große Melange und die liegen alle irgendwie unter einer Decke und wie kann ich abends als Journalist mit einem Politiker ein Bier trinken und am nächsten Morgen dann irgendwie einen Kommentar über ihn schreiben. Sehe ich auch. Allerdings ist zumindest mein Eindruck, dass da keine, ich sag mal, unzulässige Distanzverwischung stattfindet.
Ich nehme das auch so wahr, dass dieser Bereich gar nicht so riesig ist, wie man denkt. Ein paar tausend Leute sind es am Ende schon, die da rumfliegen, aber es ist ja ein sehr aufgeschreckter Hühnerhaufen manchmal. Dann gibt es immer das Gegenbild von Bonn. In Bonn war das alles ruhiger und gediegener. Die haben auch abends in der Kneipe zusammen was getrunken, ohne Zweifel, aber es war alles ruhiger und da blieben Stories auch eher leise. Lag das jetzt nur an Bonn oder lag das einfach daran, dass es komplett andere Zeiten waren und wir heute halt in der hochdigitalisierten Welt, Medienvielfalt, einfach wäre es in Bonn das Gleiche heute?
Da ich nie in Bonn gewesen bin politisch, kann ich den Vergleich gar nicht so sehr ziehen. Da musste vielleicht jemand fragen, der schon in den 80ern oder frühen 90ern aktiv war im politischen Bonn, wie man es nennen möchte, sondern ich kann nur mutmaßen oder auch von dem schließen, was mir Leute erzählt haben. Und ich glaube, dass das schon auch mit einer Medienrevolution zu tun hat. Also ich glaube auch, das politische Berlin war vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren anders, als es heute ist. Aber ich glaube schon, dass diese Konzentrierung, dass Politik, Medien, Lobby, dass das alles sich auf Berlin konzentriert und dass es wirklich so eine eigene kleine Welt bildet, dass das schon so ein Berlin-Ding ist, ja. Mhm.
Du beschäftigst dich beruflich viel mit politischer Kommunikation und es wird über fast so weniges gestritten wie über politische Kommunikation in den letzten Jahren. Das war während der Ampel ganz, ganz besonders schlimm. Aber auch in der neuen Koalition gibt es diese Debatte auch. Kommunizieren die richtig? Was machen die da handwerklich eigentlich? Wie schätzt du das ein? Was läuft da eigentlich in den letzten Jahren falsch, was vorher besser lief?
Ich glaube, man kann Kommunikation ja zweigeteilt betrachten in externe Kommunikation und interne Kommunikation. Ich fange vielleicht mal bei der internen Kommunikation an, die, glaube ich, sowohl bei der Ampel als auch bei der aktuellen Regierung wirklich echt schlecht funktioniert. Also ich meine, wir haben ja jetzt letzte Woche die News gesehen, dass Friedrich Merz seinen Büroleiter Jakob Schroth ausgewechselt hat und Philipp Birkenmeier aus der...
Wir zeichnen ihn am 13. Januar auf, muss ich dazu sagen.
Genau, also Anfang Januar hat Friedrich Merz seinen Büroleiter ausgetauscht und man munkelt ja, dass es unter anderem auch mit der internen Kommunikation zusammenhängt, dass die Verzahnung zwischen Kanzleramt und Fraktionen, Kanzleramt und Partei nicht gut funktioniert hat und dass Jakob Schroth wohl auch seine Rolle als Gatekeeper sehr intensiv genutzt hat, um zu steuern, welche Informationen Friedrich Merz erreichen und welche nicht. Für die interne Kommunikation oder die interne Organisation sind natürlich auch die Fraktionsvorsitzenden zuständig. Ich glaube, da sind viele aktuell auch insbesondere von Jens Spahn enttäuscht, der nicht nur in der Causa Brosius-Gersdorf, sondern auch, was das Rentenpaket anging, einfach viel zu spät Leute einbezogen hat, viel zu spät mit Leuten gesprochen hat und viel zu spät auch angefangen hat, Sachen abzumoderieren. Und ich glaube, das war bei der Ampel tatsächlich ein bisschen besser. Also die hatten ja diese Abstimmungsrunde mit, ich glaube, das waren Wolfgang Schmidt, Anja Heiduck und Steffen Sebisch, also die jeweils wichtigsten Mitarbeiter von Scholz, Habeck und Lindner, die sich immer vorher abgestimmt haben und dass auf der Arbeitsebene so lange gut lief, wie von allen drei Parteien auch wirklich der Wille da war, dass es gut läuft. Das heißt, da haben wir vielleicht im Vergleich zur Ampel mit der jetzt schwarz-roten Koalition nochmal einen Rückschritt gemacht, was interne Kommunikation angeht. Und ja, man kann nur hoffen, dass sich das jetzt mit der Neubesetzung und wer weiß, vielleicht war das auch nicht die einzige oder wird es nicht die einzige Neubesetzung, Umbesetzung im Kabinett bleiben, dass sich das ein bisschen bessert. Was die externe Kommunikation angeht, müssen wir natürlich über Friedrich Merz sprechen. Der Mann, der keinerlei Impulskontrolle hat und man auch wirklich das Gefühl hat, dass nicht besonders viel Strategie hintersteckt hinter seinen öffentlichen Äußerungen, sondern dass es jemand ist, der halt gerne einfach mal einen raushaut und der besonders, ich finde, man merkt das immer besonders, wenn er kontrolliert kommuniziert, also wenn irgendwie er irgendwas kommuniziert, was ein Pressesprecher ihm vorgeschrieben hat, und wenn er frei kommuniziert und besonders, wenn er vor Publikum kommuniziert, weil dann lässt er sich immer so wegtragen. Der ist dann so, der heizt den Saal ein, dann testet der immer so an und wenn er sieht, das kommt gut an, dann geht er da voll rein und hat dann den Saal auf seiner Seite. Aber die Medien und die Öffentlichkeit, die dann danach folgt, nicht. Und das ist halt bei ihm immer so ein Problem, dass er halt sehr gerne vorprischt und da am Ende auch nicht wirklich versteht, warum das Leute stört und dann auch ein bisschen nicht einsehen möchte, dass das, was er gesagt hat, vielleicht nicht so vorteilhaft war. Ich meine, das Stadtbild war ja die jüngste Debatte, wo man ja auch wusste, was er gemeint hat. Also ich habe sofort verstanden, was er meint und es war ja auch, also er stand ja da neben Dietmar Woidke und wollte ja im Prinzip sagen, wir haben in Sachen Migration schon sehr viel gemacht. Das sieht man jetzt noch nicht, aber das wird man bald sehen, quasi so. Das war das, was er sagen wollte. Aber das hat er halt nicht gesagt, sondern er hat gesagt, unser Stadtbild, wir haben im Stadtbild ein Problem. Und das sind halt so Sachen, das wären einem Scholz und einer Merkel nicht passiert. Auf der anderen Seite ist Friedrich Merz dadurch natürlich auch ein bisschen nahbarer. Und ich glaube, viele Menschen, und da würde ich mich fast auch zuzählen, finden es eigentlich ganz gut, dass man wieder einen Menschen im Kanzleramt hat und keinen Technokraten.
Ja, das sehe ich auch so, dass Merz Emotionen hat, finde ich wirklich gut. Dass er sich nicht im Griff hat, finde ich nicht so gut. Und ich finde, der Unterschied zu Merkel ist ja frappierend. Merkel war eine schlechte Oppositionspolitikerin und eine sehr gute Regierungschefin. Merz ist, glaube ich, der begnadetste Oppositionspolitiker, den Deutschland jemals gesehen hat. Hat aber keine Ahnung, wie das mit dem Regieren so genau funktioniert. Und da hat er manchmal ein gutes Gefühl. Das hat er manchmal. Gerade so außenpolitisch hat er manchmal echt gute Momente. Aber er reißt das leider innerhalb von 7 Tagen. Da kann man die Uhr nachstellen, immer wieder ein. Das ist ja auch, kommt ja auch nicht von ungefähr, dass jetzt irgendwie über Merz diese ganze Stromberg-Memes laufen, weil einfach der Vergleich zwischen ihm und Stromberg so simpel und so einfach ist, weil er genau solche Sprüche rauskloppt, wie der halt auch.
Ja, und am Ende ist es auch Handwerk. Also ich kann mich erinnern, als ganz am Anfang nach der Bundestagswahl dieses Sechserfoto von, ich glaube, es waren Merz, Frei und Lindemann auf der CDU-Seite und Söder, Dobrindt und was Huber auf der CSU-Seite, also die sich da gegenüber saßen und quasi so, das ist das Team, was in die Sondierung geht. Und alle haben sich gedacht, oh, wo ist die Frau? Ich habe mir auch noch gedacht, okay, wo ist denn der mit Regierungserfahrung? Also ich habe da nur, ich meine, Söder natürlich und Dobrindt auf CSU-Seite. Auf der CDU-Seite saß da keiner, der irgendwo mal schon irgendwo Verantwortung getragen hat. Ich glaube, Thorsten Frey war mal Oberbürgermeister. Und das war fast eigentlich das noch größere Problem, was ich in diesem Bild gesehen habe. Und es hat sich in den Koalitionsverhandlungen ja dann auch bewahrheitet. Ich meine, die CSU hat ihre Punkte durchgebracht, die SPD hat viel durchgebracht und die CDU stand dann da am Ende in Person von Carsten Lindemann und hat sich gedacht, das ist jetzt aber irgendwie so dünn, dass ich selber keinen Bock mehr habe zu regieren.
Und dann sagte ich, bleib lieber Generalsekretär.
Genau. Wobei ich denen noch nicht abschreiben würde. Ich glaube, bei der nächsten Kabinettsumbildung könnte er irgendwas werden.
Ich glaube, Carsten Lindemann hat noch eine lange Karriere vor sich. Friedrich Merz' Karriere ist ja rein zeitlich begrenzt. Jens Spahn ist qualitativ begrenzt. Und insofern, wenn es nicht aus den Ländern kommt, kann Carsten Lindemann noch sehr viel Karriere machen. Er ist ja auch relativ jung. Der ist ja jünger, als er wirkt. Der ist ja so wie...
Mit der Ende 40 ist er
da. Ja, aber ich finde, er redet immer, als wäre er Ende 50. Ist aber in Wahrheit viel jünger. So ein bisschen wie bei Philipp Amthor. Oh Gott, ich will nicht immer nur die CDU bashen. Lass uns jemand anderen suchen. Ich wollte noch einmal über ein anderes Thema eingehen, das du gut kennst hier aus Berlin, was wir noch nicht im Podcast noch nie so richtig besprochen haben, ist das ganze Thema Lobbying. Mhm. Du kennst ja auch diese Prozesse, wie es läuft, dass Verbände, das Unternehmen Einfluss auf Politik nehmen wollen, was erstmal ein vollkommen legitimes Geschäft ist, was halt immer so was leicht Anrüchiges hat. Wie schätzt du das mit dem Lobbying ein? Was ist das, was fein und fair und vollkommen normal und okay sein sollte? Und was ist das, wo du auch das Gefühl hast, das geht manchmal ein Stück zu weit?
Also erstmal, ich störe mich schon direkt ein bisschen an diesem Vorwurf der Einflussnahme, weil natürlich geht es darum, dass Entscheidungen, die für die Branche, die du als Lobbyist vertrittst, schädlich sind, dass du die möglichst verhindern möchtest und im Gegensatz dazu halt Entscheidungen hervorbringen möchtest oder fördern willst, die dir helfen. Das ist schon klar. Aber das macht ja jeder andere politische Stakeholder auch. Also ich meine, das machen ja NGOs, die ein bestimmtes Themenfeld oder eine bestimmte Gruppe vertreten, auch. Nur bei den Lobbyisten wird das halt ein bisschen als anrüchig gesehen, weil es natürlich private Interessen sind oder privatwirtschaftliche Interessen sind. Aber das heißt ja nicht, dass da nicht auch gesellschaftliche Interessen dranhängen. Und ich glaube, als Lobbyist hast du ja auch bist du ein bisschen Sparringspartner der Politik? Also du spiegelst ja auch einem MdB, der vielleicht nicht alle Facetten seiner Entscheidung überblicken kann, wieder, was dieses oder jenes, was irgendwie im Spiegelstrich in einem Gesetzesentwurf steht, für deine Branche bedeutet und dann aber auch halt irgendwie nachfolgend für andere Branchen und für andere Teile der Bevölkerung. Von daher, klar, es gibt diesen Aspekt, dass man versucht, wirklich jetzt ein Gesetz zu verhindern, was einem irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen ein paar Umsatzeinbrüche ergibt oder andersrum halt irgendwas deregulieren zu lassen, was einem dann businessmäßig hilft. Aber ich glaube, diese Idee, dass es da irgendwie böse Lobbyisten gibt, die im Hinterzimmer irgendwelche finsteren Gesetze aushecken, die allen anderen schaden, nur ihnen nützt, das ist ein bisschen sehr plakativ.
Ich glaube ja auch, der Lobbyist, egal wie gut oder wie schlecht oder wie erfolgreich er ist, wäre ja nichts ohne Politiker, die darauf einsteigen, die Gesetzestexte abschreiben. Das hat ja alles diesen ganzen Quatsch ja schon gegeben. Aber ich glaube, man muss dem Ganzen auch ein bisschen diese Angst nehmen, dass das hier so ein Sumpf wäre, wo alle miteinander nur rumklüngeln. Also ich nehme es so nicht wahr.
Nein, ich auch nicht. Und ich meine, was ja immer so ein bisschen mitschwingt, ist ja dieser Vorwurf der Korruption. Und ich glaube, den kann man da ganz klar ausräumen, weil es da natürlich ganz klare Gesetze gibt, dass halt nicht irgendwie gegen Geldzahlung oder sonstige Vorteilnahme politischer Entscheidungen getroffen werden können. Und ich meine, man sieht es ja gerade auch sehr stark am Beispiel des Wirtschaftsministeriums. Wenn man das Wirtschaftsministerium unter Habeck vergleicht mit dem Wirtschaftsministerium unter Katharina Reiche, dann haben unter Habeck halt sowas wie Agora Energiewende, also viele Umwelt-NGOs sind da eingezogen und haben Einfluss auf die Entscheidung genommen. Und dann bei Katharina Reiche sind die alle wieder rausgeflogen und da kamen dann stattdessen die großen Wirtschaftsverbände rein. Und das ist natürlich beides Lobby. Mhm. Nur das eine wird nicht so bezeichnet und das andere schon.
Mhm. Auch richtig. Kurzer Cut. Magst du mir 5 Sätze vervollständigen?
Ich versuche es.
In der Öffentlichkeit beeindruckt mich derzeit.
Uff. Das ist eine gute Frage. Beeindrucken muss ja nicht nur unbedingt positiv sein, oder?
Beeindrucken.
Also, doch, ich habe was. Aber das ist dann eher auf einer internationalen Bühne. Der Protest im Iran, der beeindruckt mich gerade sehr.
Auch jetzt gerade, 13. Januar, in den Tagen gerade super aktuell. Genau. Wir werden sehen, wie es die nächsten Tage weitergeht. Hoch heikles, spannendes Thema. Über Deutschland denke ich.
Berufsbedingt relativ oft nach.
Wir sollten mehr Wert legen auf.
Auf gegenseitiges Ausreden lassen und zuhören.
Der nachfolgenden Generation rate ich. Jetzt kommst du schon ins Alter, wo du schon Tipps geben musst.
Ja, tatsächlich. Was rate ich der nachfolgenden Generation? Stets so, keine Ahnung.
Ich weiß es. Schieben wir nach. Morgen wird besser als heute, weil?
Weil der Sommer naht.
Das ist, ich habe das im Winter. So rund um Weihnachten mache ich das immer. Da mache ich immer eine Webseite auf meinem Handy auf, wo der Sonnenstand angezeigt wird. Und ich freue mich da so jeden zweiten, dritten Tag, wenn ich mal auf diesen Tab schaue, dass es wieder 1,5 Minuten, 2 Minuten, 2,5 Minuten mehr Sonne gibt und fiebere sehr der warmen Jahreszeit und dem Licht wieder entgegen.
Ja, es gibt ja diesen Turning Point. Ich glaube, das ist der 21. Dezember, ab dem die Tage wieder länger werden. Den haben wir jetzt auch schon hinter uns. Und dann wird der auch jedes Mal, geht da die Sonne ein bisschen später unter. Das heißt, die Tage werden länger. Das ist auf jeden Fall, man hat das gerade nicht so im Gefühl, weil es draußen so kalt ist und so verschneit ist. 13. Januar. Aber ich hoffe, wenn der Podcast dann gehört wird, dann ist es schon wieder ein bisschen wärmer.
Die Familie hielt mich auch für total bekloppt, als ich an Weihnachten bekannt gab. Ich freue mich so, dass die Tage wieder länger werden.
Ja, stimmt.
Aber es war richtig. Es war faktisch richtig. Wir haben ja relativ viel Parteienkonkurrenz im Land. Wir haben immer mehr Parteien in den Landtagen, im Bundestag. Es fächert sich eher mehr auf. Es gibt manchmal so Ausreißer wie in Brandenburg 24 oder jetzt diesmal, wo das BSW am Ende doch nicht reingekommen ist bei der Bundestagswahl. Aber es gibt immer natürlich die Notwendigkeit, am Ende eine Mehrheit herzustellen, eine Koalition herzustellen und irgendwie trotzdem die eigenen Wähler auch mit dem am Ende zu beglücken, was man denen versprochen hat. Das ist ja der Idealfall von Politik. Wie kriegen wir diesen harten Konflikt und dieses weitere Auseinanderdriften der politischen Struktur so hin, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht leidet?
Also ich glaube, dass die gesellschaftliche Liberalisierung, die wir in den letzten 50 Jahren gesehen haben, natürlich auch dazu führt, dass die Gesellschaft stärker fragmentiert und sich das auch politisch darstellt. Also ich meine, bis in die 70er hinein gab es zwei große Volksparteien, die sehr viel integriert haben. Die CDU bis zum rechten Rand, bis in die Mitte integriert und die SPD auf der linken Seite. Und dann gab es immer noch aus einer alten Tradition die FDP, die aber so ein bisschen als Anhängsel fungiert hat. Und anders als andere Länder hat Deutschland ja nicht so eine starke liberale Tradition. Das sieht man ja jetzt auch gerade am Zustand der FDP, aber das ist ein anderes Thema.
Echtes Nischenthema.
Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber auf jeden Fall diese beiden starken integrierenden Kräfte, die haben natürlich an Zugkraft abgenommen. Auch die gesellschaftlichen Institutionen, die sie repräsentiert haben, bei der CDU, bei CSU war es sehr stark die Kirche, bei der SPD die Gewerkschaften, auch alles weniger wichtig geworden. Und dann gab es immer die Grünen, dann gab es die Linken, gab es die AfD. Also es fächert sich alles aus. Und ich glaube, dass das grundsätzlich eigentlich eine ganz gute Entwicklung ist. Also ich traue diesen großen integrierenden Volksparteien eigentlich nicht so sehr nach, wie es einige tun. Weil ich glaube, das schafft die Möglichkeit für neue Bündnisse. Ich meine, es hat jetzt irgendwie am Beispiel der Ampel nicht funktioniert. Aber wer sagt uns denn, dass es nicht, ich meine, zum Beispiel Schwarz-Grün funktioniert in den meisten Bundesländern ziemlich gut. Und deswegen glaube ich, dass da auch eine Chance liegen kann. Und was die...
Kurzer Zwischensatz, wir haben auch in Rheinland-Pfalz eine extrem gut funktionierende Ampel.
Stimmt.
Lautlos, gute Arbeit. Wir haben in Bremen Rot-Rot-Grün seit Jahren lautlos gut funktioniert. Also es gibt diese Beispiele in den Ländern zumindest schon.
Ja, stimmt. Da wird man in Rheinland-Pfalz auch dann, es wird spannend, ob es die FDP nochmal schafft und ob diese Regierung eine Chance hat, in der Form fortgesetzt zu werden. Aber du hast ja auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt angespielt. Ich glaube, dass der Zusammenhang zwischen einer politischen Zersplitterung und einer gesellschaftlichen Zersplitterung gar nicht so groß ist. Also ich glaube, wir haben das ja viel irgendwie in bürgerlichen Haushalten zum Beispiel, dass irgendwie der Vater CDU wählt und die Tochter bei den Grünen ist. Und trotzdem wird da in der Regel miteinander geredet und miteinander auch politisch geredet. Und ich sehe es in Deutschland noch nicht so, dass politische Zerrissenheit auch Menschen auseinanderreißt. Also in den USA ist es ja ganz stark, dass halt eine Freundin von mir ist mit einem Amerikaner zusammen und die war da letztens auf einer Hochzeit und da war die Regel Nummer 1, du kannst über alles reden, aber nicht über Politik. Und so ist es in Deutschland ja wirklich noch nicht gekommen. Deswegen, wir müssen aufpassen auf unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich glaube, da geht es aber eher um einen medialen Diskurs und um die Art und Weise, wie wir auch in sozialen Medien miteinander umgehen und weniger um eine politische, parteipolitische Zerrissenheit. Das würde ich nicht als Indikator nehmen.
Sind denn die sozialen Medien für uns an der Stelle hilfreich? Ist der Nutzen, den wir daraus ziehen, größer als der Schaden, den sie anrichten?
Es kommt ein bisschen auf das Medium an, aber ich würde sagen, dass sie schon eher Demokratie stärken als Demokratie abbauen, einfach weil es für jeden die Möglichkeit gibt, sich ungefiltert zu informieren. Also ich habe gerade schon die Demonstration im Iran erwähnt. Über die habe ich mich in den ersten Tagen hauptsächlich über X informiert, weil ich den Eindruck hatte, da habe ich letztens auch in unserem Newsletter einen Kommentar darüber geschrieben, dass dieses Thema von den deutschen Leitmedien sehr zögerlich aufgegriffen wurde. was vielleicht so eine Mischung ist aus, wir haben gerade ganz andere Themen, Venezuela, Trump, Grönland, diesen Komplex und innenpolitische Themen. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass man gesagt hat, okay, irgendwie die letzte Revolution im Iran ist schon gescheitert, das gibt quasi eh nichts so, da müssen wir nicht drauf schauen. Und da hätte ich mich ohne soziale Medien und ganz konkret ohne X, ehemals Twitter, nicht so gut informiert gefühlt. Und das ist, also wenn man, jetzt bin ich natürlich jemand, der, ich würde mir selber eine hohe Kompetenz, sage ich mal, zuweisen im Umgang mit sozialen Medien. Wenn man die nicht hat, gibt es natürlich auch Risiken, aber das ist, glaube ich, kommt mit einer freien Gesellschaft, die gibt es nicht risikofrei zu haben.
Ich selber merke das immer, ich bin mittlerweile nur noch auf LinkedIn so richtig aktiv. Und wann immer ich zuspitze und meine politischen Ideen, Thesen, Meinungen zugespitzter formuliere, läuft es wie blöd. Also Beispiel, ich habe neulich einen Post über Jens Spahn gemacht, warum die CDU bei ihm halt schlecht gefiltert hat und einfach das System der CDU versagt hat, dass er überhaupt da hingekommen ist, wo er ist. Zehntausende Impressions. Dann gibt es in Bondi Beach in Australien dieses schreckliche Massaker. Ich war ein paar Wochen vorher da im Urlaub, direkt da an dem Strand. Habe dazu was auch sehr Emotionales geschrieben, aber eben nicht zugespitzt. War okay, aber war jetzt irgendwie kein Riesenrenner. Und als jetzt der regierende Bürgermeister von Berlin Tennis spielen war, habe ich geschrieben, Helmut Schmidt wäre nicht Tennis spielen gegangen. Und habe irgendwie über 100.000 Impressions irgendwann gehabt. Also insofern, man merkt ja, das funktioniert. Und jetzt könnte ich ja als Aufmerksamkeitsjunkie auch sagen, okay, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, ich mache es nur noch so. Und damit kommt man ja wieder mehr in die Polarisierung und Zuspitzung. Diese Falle ist groß.
Das stimmt, aber das liegt doch in der Natur der Sache. Also ich meine, wir haben doch auch eine hohe Nachfrage danach. Also wir wollen doch auch Zuspitzung und wir wollen ja unterhalten werden. Also wenn man irgendwie dieses Doomscrolling macht, dann bleibt man ja schon bei dem hängen, was einen unterhält oder was auch eine Emotion bei einem auslöst. Ja, und ich meine, klar, irgendwie ein Posting zum Bondi Beach löst vielleicht eine Betroffenheit aus, aber es ist jetzt etwas, was auch, also wo was einfach nicht strittig ist, sondern wo jeder irgendwie da dabei ist. Und wenn es darum geht, irgendwie Björn Spahn zu kritisieren, kann das ja schon bei vielen ein großes Gefühl der Zustimmung auslösen, bei einigen aber auch vielleicht eine Abwehrreaktion oder zu sagen, nee, das ist ja gar nicht so, das sehe ich ganz anders. Und mein Kai Wegner, die ganzen Tennis-Memes, die sind natürlich auch viral gegangen, weil die Leute es auch einfach lustig fanden, aber sich gleichzeitig natürlich auch empört haben. Und deswegen, das ist wieder dieses Spiel mit der Emotion und wir sind nun mal emotionale Wesen als Menschen. Ich meine, wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass wir es beide ganz gut finden, dass wir einen emotionalen Kanzler wieder haben. Und das können wir natürlich bei uns selber nicht ausschalten. Und deswegen finde ich, gehört das dazu. Auch wenn ich die Gefahr natürlich sehe, dass wenn man nur noch emotional kommuniziert, dass dann die Fakten hinten rüberfallen könnten. Deswegen ist es eine Kunst, sage ich mal, Faktisches auch so zu verpacken, dass es trotzdem die Leute gerne lesen.
Da echter Balance sagt, man muss es auch beherrschen und können. Das ist die Frage, ja. Wer es kann. Apropos, wer es kann, wärst du für ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige?
Ja.
Weil die Faktenlage mittlerweile so gravierend ist der Studien, was es mit jungen Leuten macht.
Genau. Also ich kann da vielleicht auch transparenzmäßig zu sagen, ich habe selbst zwei Kids zu Hause. Die sind jetzt 9 und 11. Also das sind unsere Pflegekinder. Die sind seit 4,5 Jahren, leben die bei uns. Wir haben die damals zu uns genommen, als leider, muss man sagen, im Sommer 21 deren Mutter verstorben ist. Und es war die beste Freundin von meiner Partnerin. Und dann war quasi, weil sie quasi vor ihrem Tod sich das gewünscht hat, sind die Kids dann zu uns gekommen. Also vielleicht nochmal, um das ist eine ganz gute Referenz zum Überthema des Podcasts, damit die Guten gewinnen. Das ist wahrscheinlich, wenn ich eine gute Sache in meinem Leben nennen müsste, die ich getan habe, dann ist es wahrscheinlich diese, dass ich mich jetzt seit 4,5 Jahren um die Kids kümmere. Und aber nochmal, um jetzt den Bogen zum Social-Media-Verbot zu schlagen. Bei der Kleinen noch nicht, aber bei der Älteren sehe ich natürlich, dass Handynutzung und gerade im Freundeskreis Handynutzung halt echt extrem ist. Ich vergleiche das dann immer mit meiner Kindheit. Ich hatte ja noch das Glück, quasi erst mit 18 mein erstes Smartphone zu haben und halt wirklich noch Bücher zu lesen, rauszugehen, zu spielen. Und ich glaube einfach, dass es der sozialen Entwicklung von Kindern nicht gut tut, zu viel Zeit am Handy zu verbringen und auf sozialen Medien zu verbringen. Und deswegen, ich würde sogar noch stärker sagen, ich bin eigentlich fast dagegen, dass Kinder unter, weiß ich nicht, 12 oder 14 überhaupt einen Zugang zum Smartphone bekommen.
Du hast es zwar gerade kurz wegmoderiert, aber ich wollte es kurz gesagt haben, also Respekt für die Entscheidung mit den beiden Kindern. Das ist, ich glaube, so sehr, sehr lebensverändernd und
definitiv, ja.
Sehr, sehr tolle Entscheidung von euch, das gemacht zu haben. 2026 stehen Landtagswahlen an. 5 an der Zahl. Was für ein politisches Jahr erwartet uns?
Ich glaube, ein sehr, sehr entscheidendes. Also ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich habe vor 2 Jahren mit den Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg hatten wir schon mal so ein Wahljahr, wo man vorher gesagt hat, ob das gut geht. Und das ist ja ehrlicherweise auch nicht wirklich gut gegangen, wenn man sich die Ergebnisse und die Regierungsbildungen dann anschaut, ist es so halb gut gegangen. Und jetzt haben wir das halt wieder, 2-mal im Osten, ich glaube in Sachsen-Anhalt noch stärker als in Mecklenburg-Vorpommern. Mario Vogt hat ja bewiesen, dass es manchmal auch reicht, best of the rest zu sein, um eine wackelige Regierungskoalition gegen die AfD anzuführen. Ich bin da eher skeptisch, weil wenn wir auf der einen Seite, also reden wir jetzt mal ganz konkret über Sachsen-Anhalt, wenn wir ein Ergebnis haben, wo eine AfD irgendwo bei 38-40% einläuft, grüne FDP rausfliegen, vielleicht sogar das BSW, aber es irgendwie ganz knapp nicht zu einer absoluten Mehrheit für die AfD reicht, dann wäre das Ergebnis eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit von CDU über SPD, vielleicht BSW bis zur Linkspartei. Und ob das dann eine Koalition ist oder ob das eine tolerierte Minderheitsregierung ist oder egal was, wenn man die AfD versucht draußen zu halten, dann wird man so eine Regenbogen-Koalition brauchen. Und wenn wir auf der einen Seite ein fragmentiertes Bündnis, was auch, wo alle irgendwie eine unterschiedliche Richtung haben wollen, hat, und auf der anderen Seite eine doch große Gruppe der Bevölkerung, die sich hinter einer politischen Formation versammelt und das Fragmentierte gewinnt dann aber und hat eine Mehrheit und regiert, kann das langfristig nicht gut sein für eine Stabilität der Demokratie. Und mir ist auch die Konsequenz aus dem bewusst, was ich gerade gesagt habe. Die Konsequenz wäre nämlich ein Versuch der Beteiligung der AfD, was wir natürlich alle verhindern wollen. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob sich das auf ewig verhindern lässt.
Das ist die Frage, ob der Trend ewig anhält oder ob der Trend stoppbar ist. Wenn er voranschreitet, geht es vielleicht 2026 noch gut. Die 27er Wahlen sind davon, wie ich es gerade so richtig im Kopf habe, gar nicht so sehr betroffen. Das sind nicht so die wackelnden Länder, aber 28, 29, irgendwann stellt sich die Frage wirklich, spätestens dann vielleicht nochmal zur Bundestagswahl, nach den aktuellen Umfragen, auch wenn Umfragen keine Wahlergebnisse sind. Aber ich finde, die Frage von, lässt man sie machen, das ist eine, die geht wirklich an den Kern des Verständnisses dieses Landes.
Es gibt ja, und da haben sich ja neulich, also nicht neulich, schon ein bisschen länger her, aber im Stern haben sich ja 3 prominente CDU-Vertreter gefunden. Ich glaube, das war Peter Tauber, Guttenberg und Andreas Rödder, der Historiker, die eine vorsichtige Öffnung in Richtung AfD vorgeschlagen haben. Und ich glaube, die Idee war da, wenn ich es richtig verstanden habe, die starre Brandmauer durch eine flexible Politik der roten Linien zu ersetzen. Das heißt, es gibt keine Brandmauer für eine Zusammenarbeit mit der Person, sondern es gibt rote Linien bei einzelnen Themen. Dass man quasi sagt, in den Bereichen, wo es unbedenklich ist, können wir gemeinsam Politik machen, aber wir haben halt quasi als CDU ganz klare Linien, die nicht überschritten werden dürfen, wenn es um Menschenwürde geht, wenn es um, weiß ich nicht, bei Remigration deutscher Staatsbürger geht, also Sachen, die halt ganz klar gegen das Grundgesetz verstoßen, gegen unsere Rechte verstoßen. Die dürfen nicht überschritten werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es, ich glaube auch nicht in diesem Jahr, aber dass das irgendwann mal ein Weg sein können. Ich meine, es wurde ja auch schon versucht, in Österreich zum Beispiel, die ÖVP unter Sebastian Kurz, die hat es versucht, ist auch gescheitert. Und da hat man ja auch gesehen, dass die harte Rechte dort selbst von einem krassen Korruptionsskandal nur temporär gestoppt wurde und jetzt halt auch wieder stärkste Kraft ist.
In den meisten Ländern setzen sie sich am Ende dann doch fest. Deshalb bin ich da auch eher auf der anderen Seite zu sagen, lass uns alles probieren, was geht, sie rauszuhalten und den Trend vor allem umzukehren, bevor man überhaupt erst in die Lage kommt, diese Debatte führen zu müssen oder irgendein Land in diese Richtung zu bringen. Weil was würde passieren, wenn du einen Ministerpräsidenten der AfD hast im Bundesrat? Die wären komplett isoliert. Dieses Land wäre wie ein rausgeschnittenes Bundesland, das in vielen Teilen einfach nicht mehr mitentscheidet und in vielen Teilen auch sicherlich von Finanzströmen abgenommen werden würde. Weil Deutschland, glaube ich, ist das Land, das es sich am allerwenigsten leisten kann, Leute von dieser Couleur in Verantwortung zu lassen. Oh, ich freue mich auf die Kommentare unter dem Podcast wieder. Das wird super.
Nee, das glaube ich auch. Die Frage ist halt, wie lange kann man sie noch in einer domestizierten Form an der Regierung beteiligen und wann, ich meine, wenn wir jetzt in Sachsen-Anhalt, wenn es wirklich eine Koalition gibt aus CDU, SPD, BSW und Linke und die murkst dann 5 Jahre vor sich hin, dann haben wir halt, was ist dann 2031 das Problem, weil dann haben wir halt wirklich eine absolute Mehrheit bei der AfD. Also da bin ich, glaube ich, relativ sicher, dass es dann so ist. Deswegen, aber wir haben jetzt natürlich, du hattest ja allgemein nach dem Wahljahr gefragt, ich habe es jetzt natürlich sehr stark auf das eine Bundesland bezogen, weil ich glaube, da das schon das, um jetzt ein bisschen martialisch zu sein, das Schlachtfeld ist, wo die Zukunft unserer Demokratie entschieden werden könnte. Das Wahljahr hat natürlich noch ganz viele andere Geschichten. Also die CDU versucht, 2 Staatskanzleien zurückzuerobern, die sie jetzt schon sehr lange nicht mehr haben. Baden-Württemberg seit 15 Jahren, ich glaube Rheinland-Pfalz seit 30 Jahren.
Ja, schon vor Scharping, ja.
Also sehr, sehr lange schon. Und es ist in beiden Ländern völlig offen, wie es ausgeht. Also ich glaube, die letzten Umfragen sind auch schon echt ein bisschen her. Ich glaube, dieses Jahr gab es noch keine neuen Umfragen und deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig.
Wenn der Podcast läuft, gab es bestimmt wieder welche.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Also die Sie-Hörer wissen auf jeden Fall mehr als wir an der Stelle. Aber ich glaube, was persönliche Beliebtheitswerte angeht, liegen die beiden Amtsinhaber vor ihren CDU-Herausforderern. In Baden-Württemberg, Cem Özdemir, in Rheinland-Pfalz, Alexander Schweizer. Und das wird spannend bis zum Schluss werden. Und es sind dann auch fast schon klassische Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen einer konservativen und einer Mitte-Links-Partei. Über Mecklenburg-Vorpommern kann ich dir wahrscheinlich nichts erzählen, weil du da natürlich selber sehr involviert bist und da mehr erzählen kannst.
Ich darf ja nicht drüber reden.
Und ja, Berlin wird natürlich super, super spannend. Ja. Ich habe tatsächlich meine Prognose ist, dass wir hier einen sehr, sehr polarisierten Wahlkampf zwischen CDU auf der einen Seite und Linkspartei auf der anderen Seite sehen werden. Die Linken werden das Mietenthema gnadenlos spielen. Die werden den gleichen Wahlkampf machen, den sie auch bei der Bundestagswahl gemacht haben, nur mit besserem Wetter. Aber da haben sie ja wirklich in den entscheidenden Kiezen, also Lichtenberg, Neukölln, Treptow-Köpenick mit Gysi, waren sie sehr stark bei den Leuten, haben Haustürwahlkampf gemacht, wie viel 10.000 Türen geklopft und diesen, was hatten die noch? Die hatten diesen Heizkostenrechner oder so. Also,
ja, sowas, ja.
Also sehr dienstleistungsorientiert auch und natürlich gute Social Media. Und die CDU wird versuchen, trotz Wegner mit dem quasi Regierungsbonus reinzugehen, wird sehr stark auf innere Sicherheit gehen, vielleicht auch auf Migration gehen und diese Themen und eher den, sag ich mal, außerhalb des S-Bahn-Ringes versuchen, auf Stimmfang zu gehen. Und die SPD, auch wenn ich hier in einem halben SPD-Podcast sitze, ich sehe tatsächlich die Gefahr, dass die SPD dazwischen ziemlich zerrieben wird und nicht ihr Thema findet, mit dem sie identifiziert wird und mit dem sie die Wahl bestreiten kann und nur einen sehr sympathischen Spitzenkandidaten, wahrscheinlich auch sehr kompetenten Spitzenkandidaten zu haben, reicht, glaube ich, nicht, wenn man kein Thema hat oder nichts hat, wofür man wahrgenommen wird, wofür man wirklich steht.
Und vor allem, wenn man die Leute über Jahre mehr damit belästigt hat, sich intern zu streiten, als Politik für außen zu machen.
Das kommt noch dazu. Das ist allerdings etwas, was, glaube ich, nach dem Wahlkampf sehr stark aufbrechen wird, dass halt der Landesverband komplett auf links gerade gezogen wird. Ich meine, die haben beide ihre Landesvorsitzende abgesägt oder nicht abgesägt, aber abgestraft mit Ergebnissen. Und ich glaube, sollte die SPD das verlieren, dann wird der Landesverband sehr stark auf links gedreht und dann geht es auch in ein rot-rot-grünes Bündnis.
Ich glaube, um das kurz abzuschließen, für die SPD wird das dieses Jahr ein extremes Jahr von großen Triumphen. Da sehe ich 2 und 3, wo man vielleicht irgendwie okay landet oder auch echte Niederlagen kassiert. Das kann wirklich extrem werden. Du wolltest über Splitterparteien reden. Die FDP. Lass uns da das BSW auch gleich mit reinnehmen.
Ja.
Wie siehst du die Chance von den beiden, wieder Fuß zu fassen und es nochmal oder überhaupt erstmal in den Bundestag zu schaffen?
Na, die haben beide eine entscheidende Wahl. Für die FDP ist das Baden-Württemberg. Das ist die absolute Bottomline. Wenn sie es da nicht schaffen, dann sind sie wirklich weg. Also wenn sie es da nicht schaffen, dann schaffen sie es nirgendwo mehr. Vielleicht noch NRW, das ist irgendwie so der zweite Stronghold, aber ansonsten, und die FDP könnte natürlich aus den letzten beiden Regierungsbeteiligungen fliegen. Das ist in Sachsen-Anhalt und in Rheinland-Pfalz. Und beim BSW ist es die Wahl in Sachsen-Anhalt. Also das ist die, glaube ich, das letzte Ostland, wo sie nicht, an die Mecklenburg-Vorpommern auch noch, dann sind es vielleicht zwei, aber ich glaube, in Sachsen-Anhalt haben sie bessere Chancen, reinzukommen. Das heißt, das sind halt quasi diese jeweils entscheidenden Landtagswahlen, wo man sagen kann, wenn sie es schaffen, dann haben sie vielleicht noch eine kleine Chance, wenn sie es nicht schaffen, dann sind sie endgültig weg.
Dann hat sie das Feld doch sortiert.
Ja, und trotzdem muss man es natürlich anders bewerten, weil das BSW ist eine One-Woman-Show. Und die FDP repräsentiert natürlich eine ganze politische Richtung. Deswegen sind die Parteien in einer ähnlichen Lage. Aber wenn es wirklich um politische Implikationen geht, dann würde ich wirklich nochmal schauen. Ich meine, ich habe es ja gerade schon angedeutet, ich halte Deutschland für kein Land, was eine starke liberale Tradition hat. Ich glaube, Deutschland ist ein sehr etatistisch geprägtes Land, also sowohl die politische Linke, die eher kollektivistisch geprägt ist, als auch die politische Rechte, die halt eher staatsnah autoritär geprägt ist. In beiden Lagern ist klassischerweise wenig Raum für Liberalismus. Deswegen hat die FDP es immer schwer gehabt. Zumal sie halt auch immer die zwei Spielarten Wirtschaftsliberalismus und Gesellschaftsliberalismus versucht hat, in sich zu vereinen. Die aber, das in der Opposition auch immer ganz gut funktioniert hat. Deswegen hat die FDP aus der Opposition heraus immer bessere Wahlergebnisse erreicht als aus der Regierung heraus, weil in der Regierung musste sie sich dann immer für eine Seite entscheiden und hat die andere Seite vergrätzt. Deswegen, jetzt heißt natürlich ein Ende der FDP nicht ein Ende des Liberalismus, des politischen Liberalismus in Deutschland. Allerdings fällt mir jetzt spontan auch nicht ein, wo diese Strömung eine neue Heimat finden könnte, weil ich glaube, diese Hoffnung, dass die zumindest der Wirtschaftsliberalismus in der CDU Fuß fasst, der hat sich bisher auch unter einem Kanzler Merz und einem Generalsekretär Lindemann nicht erfüllt.
Aber eine Frage, mit der sich, wenn es so kommt, CDU und SPD beide auseinandersetzen müssen, wer kann dieses Feld besetzen, weil beide haben da theoretisch Potenzial für, müssten nur ein paar Dinge ändern. Tobias, drei Fragen habe ich noch an dich. Was ist der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
Das ist schon wieder so eine Schnellfragerunde. Ich bin wahnsinnig schlecht in so spontanen Antworten. Was ist der beste Rat, den ich je bekommen habe? Es war wahrscheinlich irgendwas Triviales, was mir unfassbar geholfen hat, aber es fällt mir gerade nicht ein.
Zieh durch. Sowas. Okay, was macht dir Mut?
Was macht mir Mut? Die Frage kann ich beantworten. Tatsächlich, ich habe es ja gerade schon angedeutet, meine Familie und vor allen Dingen meine Kids, wenn ich sehe, ich hatte jetzt letztens wieder einen schönen Moment, wo ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber wo ich irgendwas erwähnt habe, peripher, und sie halt irgendwie eine super, super schlaue Sache darauf gesagt hat, die mich echt überrascht hat oder wo ich nicht damit gerechnet habe. Das war eine ganz schöne Situation. Also Hoffnung für die Zukunft, definitiv Kids, nicht nur meine, sondern generell Kids.
Und als letztes fliegen wir jetzt mit unserer Zeitkapsel ans Brandenburger Tor im Jahr 2050. Wir steigen aus dieser Zeitkapsel wieder aus. Was für ein Land sehen wir?
Hoffentlich ein Brandenburger Tor, was noch geöffnet ist. Und ich glaube, immer noch eine stabile Demokratie, hoffentlich in einem souveränen Europa, was die Nationalstaaten nicht abgelöst hat, aber schon deutlich überstrahlt.
Tobias Schmidt, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Danke dir auch. Danke für die Einladung.
Das war Damit die Guten gewinnen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal gerne auf YouTube oder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst wieder reinhörst. Bis bald.